RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Beide Parteien kritisieren, dass viele Menschen trotz harter Arbeit von ihrem Einkommen kaum leben könnten. Auch die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro zwar für richtig, sie ist aber dagegen, diese Frage per Gesetz zu regeln. Wie CDU und CSU will sie, dass über die Höhe weiterhin die unabhängige Mindestlohnkommission entscheidet. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet durch die US-Handelspolitik mit deutlichen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Wie Behördenchefin Nahles der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, könnten durch die Zölle binnen eines Jahres 90.000 Jobs verloren gehen. US-Präsident Trump hat auf fast alle Importe Zölle in Höhe von 10% verhängt. Auf Autos werden 25% aufgeschlagen, auf Stahl und Aluminium 50%. In Berlin hat die Polizei bei einer Razzia große Mengen Drogen entdeckt. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Prenzlauer Berg, Lichterfelde und Oberschöneweide sind die Ermittler etwa auf Kokain und Amphetamine gestoßen. Ein 27-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft. In Lübeck ist mit einem Festakt an den Schriftsteller Thomas Mann erinnert worden. Heute vor 150 Jahren wurde er in der Hansestadt geboren. Von dort Julian Marxen.
In seiner Rede würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Literaturnobelpreisträger als hingebungsvollen, akribischen Schriftsteller, dessen Produktivität schon seine Zeitgenossen erstaunte. Gleichzeitig lobte der Bundespräsident das politische Engagement des Literaten. Mit seinen Radioansprachen während des Zweiten Weltkriegs habe er aufgeklärt über die Konzentrationslager und die Lügen der Nationalsozialisten.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? In der Nacht bleibt es meist trocken bei 15 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 22, in Stechlin 20 Grad. Morgen wechselhaft mit teilweise kräftigen Schauern bei 20 bis 24 Grad. Auch am Pfingstsonntag unbeständig, dabei etwas kühler. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Der Bundestag hat heute über den Mindestlohn debattiert, ob er auf 15 Euro steigen sollte und wer das festlegen könnte. Weiteres Thema, eine schärfere Migrationspolitik. Die Bundesregierung will den Familiennachzug bei einer bestimmten Gruppe von Geflüchteten für 2 Jahre unterbinden. RBB-Redakteur Jürgen Buch fasst die Debatte zusammen.
Wer nach Deutschland geflüchtet ist, aber keinen Asylstatus hat, der soll keine Angehörigen mehr nachholen können. Das plant die Bundesregierung. Es geht nach den Worten von Innenminister Alexander Dobrindt um 1.000 Visa, die bisher für Familienmitglieder dieser Flüchtlinge ausgestellt worden sind, pro Monat. Der CSU-Politiker hat diesen Plan in der Debatte verteidigt.
Diese Maßnahme, sie wirkt übrigens in 2 Richtungen. Zum einen wirkt sie direkt, weil 12.000 Menschen weniger jedes Jahr nach Deutschland nachgezogen werden. Und zum anderen wirkt sie, weil der Pull-Faktor, die Logik der Schleuserbanden, sie wird durchbrochen. Das heißt, dass diese Logik, es muss einer nach Deutschland schaffen und dann kann die Familie nachgezogen werden. Diese Logik, sie wird schlichtweg durchbrochen.
Der AfD geht das nicht weit genug, weil der Nachzug für Familienangehörige von anerkannten Asylbewerbern nicht eingeschränkt werden soll. Und die SPD spricht von einem nötigen Kompromiss in der Regierungsarbeit. Der SPD-Abgeordnete Hakan Demir warf der Opposition vor, keine besseren Vorschläge zu haben.
Welche Alternativen sehen Sie jetzt gerade in diesem Haus? Bitte betrachten Sie das, wenn Sie diese Kritik immer wieder richten. Bitte betrachten Sie das. Nennen Sie uns eine Alternative hier in diesem Haus, die jetzt besser wäre.
Neuwahl!
Das Parlament hat außerdem über den Mindestlohn debattiert. Grüne und Linke forderten, ihn auf 15 Euro pro Stunde anzuheben. Beide Parteien hatten dazu Anträge eingereicht. Löhne dürfen nicht nur zum Überleben reichen, sagte die Grünen-Abgeordnete Ricarda Lang. Sie müssten auch zu einem Leben in Würde genügen. Zurzeit liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro. Umstritten ist vor allem eine Frage. Soll wie bisher eine Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern darüber entscheiden, wie hoch der Mindestlohn sein soll? Oder soll der Gesetzgeber die Höhe festlegen? Die Linke will der Kommission eine Frist bis Ende Juni setzen und andernfalls den Mindestlohn per Gesetz auf 15 Euro anheben lassen. Die Regierung aus CDU, CSU und SPD hat sich im Koalitionsvertrag dafür ausgesprochen, dass die Kommission wie bisher über den Mindestlohn entscheiden soll.
Im Bundestag ging es heute um die Migrationspolitik und den gesetzlichen Mindestlohn, Jürgen Buch berichtete. Bis vor wenigen Tagen waren sie noch ziemlich beste Freunde, aber die Kumpelei zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Tech-Milliardär Elon Musk ist fast über Nacht implodiert. Washington-Korrespondent Wolfgang Landmesser schildert Szenen eines Rosenkrieges bei der Scheidung von Trump und Musk.
And Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling.
Vor gerade mal einer Woche im Oval Office sieht es nach einem eher langsamen, stillen Abschied aus. Elon Musk werde auch weiter regelmäßiger Gast im Weißen Haus sein, sagt Donald Trump und dankt dem Multiunternehmer für seinen Einsatz bei Doge. Mit dem Department of Government Efficiency war Musk Anfang des Jahres angetreten, Behörden zu schließen und so hunderte Milliarden Dollar Staatsausgaben zu sparen. Beim Farewell bietet Musk dem Präsidenten auch in Zukunft seine Dienste an als Freund und Ratgeber.
And I'll continue to be visiting here and be a friend and advisor to the president.
Richtig enthusiastisch klang das schon nicht mehr, nachdem der reichste Mann der Welt Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur mit rund 290 Millionen Dollar unterstützt hatte und mit bizarren Auftritten im Wahlkampf. Gerne hüpfte er auch mit einer Kettensäge über die Bühne, ein Geschenk des argentinischen Präsidenten und Bürokratiehassers Javier Milei.
This is the chainsaw for bureaucracy.
Doch spätestens Anfang dieser Woche wurde klar, die von beiden gefeierte Bromance hat einen gehörigen Knacks bekommen. Widerlich, abscheulich, nannte Elon Musk das bisher größte innenpolitische Projekt des Präsidenten auf seinem Portal X. Ein riesiges Gesetzespaket, das massive Steuererleichterungen bringen soll, aber auch neue Milliardenschulden im amerikanischen Staatshaushalt produzieren könnte. Trump muss seine Big Beautiful Bill noch durch den Senat bringen. Einige republikanische Senatoren sind offen gegen das Projekt und stimmten Musks Kritik zu. Einige Tage schwieg der Präsident. Beim Gespräch mit Friedrich Merz gestern im Oval Office schlug er dann zurück.
Elon und ich hatten eine großartige Beziehung. Ich weiß nicht, ob wir die noch haben. Wir haben ihm einen wunderbaren Abschied gegeben. Er hat gesagt, Trump hat in allem Recht. Und bei der Big Beautiful Bill habe ich Recht.
Das Mittagessen mit dem Bundeskanzler war noch nicht zu Ende, da zog Musk auf seinem X-Account alle Register.
Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren. Was für eine Undankbarkeit.
Er startete eine Umfrage unter seinen Followern, ob die USA eine neue Partei in der Mitte brauchen. Er zeigte Sympathie für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump und, besonders schmutzig, er brachte Trump in Verbindung mit einem der schlimmsten Sexskandale.
Es ist Zeit, die größte Bombe zu zünden. Donald Trump ist in der Epstein-Akte. Das ist der Grund, warum sie noch nicht veröffentlicht worden ist. Wünsche dir noch einen guten Tag, Donald.
Trump wiederum konterte auf seiner Plattform Truth Social.
Elon hat keine guten Karten. Ich habe ihm die Förderung für seine Elektroautos weggenommen, die kein Mensch kaufen wollte, und er rastet vollkommen aus.
Mit seiner Breitseite gegen den Präsidenten riskiert Elon Musk viel. An der Börse verlor Tesla gestern 150 Milliarden Dollar an Marktwert, der größte Absturz eines Elektroautobauers in der Geschichte. Die Tesla-Aktie sah wieder etwas Land, als vom Weißen Haus heute ein klärendes Gespräch zwischen den einst besten Kumpels in Aussicht gestellt wurde. Aber dazu wird es wohl zumindest vorerst nicht kommen. Der Präsident habe daran kein Interesse, hieß es kurze Zeit später. Die an Höhen und Tiefen reiche Beziehung von Trump und Musk hat einen neuen, vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Einfach so ins Weiße Haus spazieren, das dürfte für Musk jedenfalls nicht mehr drin sein.
USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser über das Ende der Männer- und Geschäftsbeziehung zwischen Donald Trump und Elon Musk. In Budapest wird am Abend der Pride-Monat eröffnet. Es folgen viele Veranstaltungen bis dann zum Höhepunkt der Pride-Parade am 28. Juni. Allerdings ist dieser Umzug in Ungarn jetzt per Gesetz verboten. Das hatte die rechtspopulistische Fidesz-Partei von Premier Orbán im Parlament durchgesetzt. Die Veranstalter wollen dennoch durch die Straßen ziehen, berichtet Korrespondent Oliver Schusch.
Das Aurora ist ein Kulturzentrum in der Nähe des Budapester Keleti-Bahnhofs, wo regelmäßig kleinere Konzerte stattfinden. Im ersten Stock in einem Hinterzimmer haben die Organisatoren der Budapest Pride ihr Büro. Und sie haben gerade sehr viel zu tun, sehr viele Anfragen von internationalen Journalisten und Unterstützern, erzählt Marty Hegedüsch.
We had solidarity protests from Ireland to Slowenia.
Wir hatten Solidaritätsproteste von Irland bis Slowenien, in vielen, vielen Ländern, vor den ungarischen Botschaften. Jetzt erwarten wir im Pride-Monat EU-Parlamentsabgeordnete, Botschafter aus einigen europäischen Ländern, aber auch Lokalpolitiker aus Frankreich, Deutschland und Polen und natürlich LGBTQ-Repräsentanten aus verschiedenen Ländern. Ich glaube, in Europa sind sich viele bewusst, dass sich Viktor Orbáns Ideen und seine Hasspropaganda schnell verbreiten können. Und wir sehen, dass es in anderen Ländern schon kopiert wird.
These hate propaganda campaign. And we see that happening in different countries.
Der Pride-Monat beginnt an diesem Wochenende. Freitagabend ein Eröffnungsfestival im Open-Air-Club Aquarium im Zentrum von Budapest. Und dann folgen den ganzen Juni lang über 90 Veranstaltungen in Budapest, Szeged und Pécs. Filmvorführungen, Literaturveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Sportevents und Picknicks. All das ist erlaubt. Aber der große geplante Abschluss, die Pride-Parade am Samstag, den 28. Juni in Budapest, ist gesetzlich verboten. Orbán begründete das mit dem Jugendschutz und dass die Gesellschaft belästigt würde. Mich als Familienvater, als ungarischen Staatsbürger, als jemanden, der sich um die Zukunft unseres Landes sorgt und um den seelischen und geistigen Zustand der heranwachsenden Generationen, mich hat immer beunruhigt, dass es so etwas geben kann, was man Pride nennt. Für Marty Hegedüsch ist klar, Viktor Orbán hat mit der LGBTQ-Community einen neuen Lieblingssündenbock gefunden, auf dessen Rücken er politisch punkten kann als Lichtgestalt der Rechtspopulisten in Europa. Jugendarbeit ist in unserem Land nicht wirklich entwickelt. Und so kann man leicht Kinder und Eltern beeinflussen, sodass sie glauben, dass die LGBTQ-Community gefährlich ist und die Sexualität von Kindern verändern kann, auch wenn es dafür keinen Beweis gibt. Orbán hetzt immer wieder gegen die kleine, fast unsichtbare LGBTQ-Community, weil andere Minderheiten wie Flüchtlinge und Migranten gerade nicht mehr so gut als Sündenböcke taugen und weil er unter den Roma eine zu große Wählerschaft hat. Wir haben kein Geld und keine Kapazitäten, um gegen die Propaganda dagegen zu halten. Deshalb sind wir ein leichtes Ziel. Und was ist nun mit der Pride-Parade in Budapest am 28. Juni? Sie wird auf jeden Fall stattfinden, sagt Marty Hegedüsch. Nur kann man sie nach dem Verbot nicht offiziell als Pride-Parade anmelden. Wenn nun also eine in irgendeiner Art getarnte Veranstaltung am 28. Juni plötzlich zur Pride-Parade wird, dann gibt es allerdings immer noch ein Problem. Die Polizei darf nach dem neuen Pride-Verbotsgesetz eine Gesichtserkennungssoftware einsetzen und bis zu 500 € Strafen für Pride-Teilnehmer aussprechen. Die Veranstalter wollen Fonds für die Betroffenen einrichten und Rechtsberatungen anbieten.
Oliver Schosch aus Budapest. Dort soll die Pride-Parade der queeren Community trotz eines Verbotes stattfinden. Ich habe gleich Berichte aus Berlin und Brandenburg für Sie, übergebe aber zuvor an Jens Christian Gussmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und bei mir geht's mit Tennis los. Der erste Finalist bei den French Open in Paris steht fest. Es ist der Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Alcaraz profitierte beim Match gegen den Italiener Musetti von dessen Aufgabe. Aus Paris, RBB 24, Inforadio-Reporter Guido Ringel.
Ein trauriges Ende für ein großes Match. Musetti gegen Alcaraz war Tennis-Feinkost. Von beiden ein extrem hohes Niveau und überraschenderweise war der Italiener Musetti lange der bessere Mann. Gewonnener erster Satz mit viel Energie und Übersicht von der Grundlinie. Dabei fast keine Fehler. Beeindruckend. Alcaraz hingegen als Titelverteidiger hier und überragender Spieler der Sandplatzsaison war merkwürdig fehlerhaft und sogar teilweise unkonzentriert, steigerte sich aber und konnte sich den zweiten Satz erkämpfen. Und dann das Malheur. Höhler. Verletzung bei Musetti, der Oberschenkel. Der dritte Durchgang ging so zu null an den Spanier und anfangs des vierten musste Musetti schließlich aufgeben. Carlos Alcaraz steht somit wieder im Finale. Sein Gegner wird Jannik Sinner oder Novak Djokovic. Aber es gibt auch noch eine deutsche Note bei den French Open, denn die beiden Junioren Max Schönhaus und Nils McDonald haben das Finale erreicht und dieses rein deutsche Duell wird am Samstag ausgespielt.
Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat die Halbfinalniederlage bei der Nations League gegen Portugal aufgearbeitet. Jetzt geht der Blick nach vorn. Auf Sonntag, da wartet Frankreich im Spiel um Platz 3. Felix Mansel.
Es ist eigentlich nicht die Zeit für lockere Sprüche und lustige Einlagen. Gut ablesen kann man das an der Miene von Dennis Undav, der eigentlich immer für einen Lacher gut ist. Er wirkt ernst, nachdenklich und spiegelt so ein bisschen die Stimmung im DFB-Team wider. Es gab eine lange Teamsitzung.
Wir sind in der Besprechung auf detaillierte Sachen eingegangen, haben geguckt, wo wir Fehler gemacht haben, versuchen daraus zu lernen, dann kommt es auf kleine Sachen an. Aber die werde ich jetzt nicht verraten, was wir besprochen haben natürlich und jetzt mal schauen.
Sagt und grinst schelmisch. Dennis Undav kann einfach nicht anders. Obwohl er sich fest vorgenommen hat, seriös zu wirken, kommt auch in diesen Momenten der kleine Lausbub zum Vorschein und das ist vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Denn Deutschland hat zwar 1:2 gegen Portugal verloren, das war aber nicht das WM-Finale. Robin Gosens mahnt vor möglichen Fehlern, die jetzt in der Analyse gemacht werden könnten.
Man sollte jetzt nicht dieses eine einzige Spiel nehmen, was sicherlich ein Negativereignis ist, um diese ganze positive Entwicklung, die wir gemacht haben in den letzten Monaten, jetzt schlecht zu reden und so zu tun, als wenn wir dann wieder bei Null anfangen müssen.
Dennoch wird sich was verändern im deutschen Team, das steht fest. Dennis Undav steht bereit, um gegen Frankreich für mehr deutsche Offensivgefahr zu sorgen.
Es geht um die Mannschaft und wenn ich helfen kann als Teamplayer, als keine Ahnung, dann reicht das schon. Ich glaube, der Bundestrainer sieht es dann und irgendwann werde ich vielleicht belohnt und muss dann liefern. Ich habe gegen Holland ein Tor gemacht, danach gegen Bosnien 2 Tore. Also ich habe schon gezeigt, dass ich treffen kann.
Der Bundestrainer steht ebenfalls in der Kritik. Gegen Italien hatte Deutschland im Viertelfinalrückspiel mit 3:0 geführt. Nagelsmann wechselte dann nach einer Stunde 3 Spiele auf einmal aus. Am Ende zitterte sich das DFB-Team zu einem 3:3. Gegen Portugal gleiches Bild. Nach einer Stunde in Führung liegend ein Dreifachwechsel. Nur diesmal verliert die DFB-Elf.
Wenn am Ende das Spiel dann in die andere Richtung kippt, dann kannst du immer sagen, war falsch oder war nicht der richtige Wechsel. Damit kann ich leben.
Und trotzdem ist dadurch ein Schaden entstanden, den Maxi Mittelstädt mit dem deutschen Team jetzt im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich wieder gut machen will.
Ich glaube, wir wollen jetzt mit aller Macht dann wenigstens den 3. Platz holen oder wollen ein gutes Spiel machen und werden alles dafür tun, um dann noch einen versöhnlichen Jahresabschluss zu schaffen.
Dennis Undav will dafür sorgen, dass sich die Stimmung im Team wieder auffällt und wäre dann auch gegen Frankreich gerne mit dabei, in vorderster Reihe, am liebsten mit einem Tor.
Deswegen versuche ich einfach, meinen Job zu machen.
Schönes Schlusswort. Danke, Dennis.
Mach's gut.
Sagt's, grinst und geht. Dennis Undav.
Bundesligist 1. FC Union hat sich mit Flügelspieler Ilias Ansar verstärkt. Der 20-jährige ist deutscher U-Nationalspieler, kommt von Zweitligist Paderborn und soll rund 4 Millionen Euro kosten. Der Sport mit Jens-Christian Gossmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. In Brandenburg bangen viele Eltern und die Lehrergewerkschaft wegen des Landeshaushaltes 2025-26. Es droht, dass Lehrerstellen gestrichen sowie Förder- und Ganztagsangebote an zahlreichen Schulen gekürzt werden. RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow berichtet.
345 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer fallen nach den Plänen des Bildungsministeriums mit Beginn des neuen Schuljahres im September in Brandenburg weg, obwohl die Schülerzahl um mehr als 3000 anwachsen wird. Betroffen ist unter anderem eine Grundschule mit gemeinsamem Lernen im Landkreis Barnim. 2 Lehrerstellen dort zu streichen, nennt Ulrike Mauersberger, Sprecherin des Landeselternrates, falsch.
Wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich. Ich verstehe gar nicht, wie man auf so eine Logik kommen kann. Das kann kein Plan für Bildung in Brandenburg sein und das kann kein Plan sein, damit unsere Kinder gut gerüstet sind.
Viele Eltern und die Lehrergewerkschaft GEW kritisieren am künftigen Bildungshaushalt auch Kürzungen im Ganztagsangebot und bei Förderstunden. In einer Gesamtschule mit mehr als 600 Schülerinnen und Schülern im Schulamtsbezirk Brandenburg an der Havel wird im neuen Schuljahr die Vertretungsreserve auf 8 Stunden heruntergefahren, da darf keine Lehrkraft krank werden. Für Schülerinnen und Schüler, die kein oder nicht gut Deutsch sprechen, sinkt die Förderstundenzahl um 4 auf 15 Stunden in der Woche. Die Gesamtschule müsste vom kommenden Februar an auf 2,5 Lehrerstellen verzichten, wenn die Lehrkräfte eine Wochenstunde mehr Unterricht geben. Das werde Bildung in Brandenburg schwächen, so Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW.
Wenn Sie genau hinschauen, dann ist weniger Zeit für Schülerinnen und Schüler da, die im Grunde genommen dringende Unterstützung von Lehrkräften brauchen. Und wenn Sie dann noch die Vertretungsreserve kürzen, also weniger Vertretungsstunden in die Schulen geben, aber die Lehrkräfte mehr arbeiten müssen, dann ist jede Krankheit, führt zu einer noch größeren Unterrichtsausfall für die Schulen. Das ist eine Situation, die ist unerträglich und die ist auch schlichtweg nicht angemessen.
Die 20.000 Lehrerinnen und Lehrer in Brandenburg würden für die eine Wochenstunde mehr Unterricht nicht von anderen Aufgaben entlastet, sagt Lehrergewerkschafter Fuchs. Elterngespräche in der Grundschule dürften nicht einfach weggekürzt werden. Lehrer überstürzt von einer Schule mit Lehrerüberhang 80 Kilometer weiter in eine Schule mit Lehrermangel zu schicken, funktioniere nicht. Politiker würden den Schulalltag in Brandenburg nicht mehr zur Kenntnis nehmen, so Fuchs.
Das führt im Ende dazu, dass die Benachteiligungen für einzelne Schülergruppen noch größer werden und die Unterschiede im Land noch weiter auseinanderdriften. Also soll niemand die Illusion haben, dass das jetzt, wenn die den Haushalt so beschließen, dass wir im Grunde dann zur Tagesordnung übergehen. Das wird am Ende auch harte juristische Auseinandersetzungen bedeuten.
Der Brandenburger Landeselternrat hat eine Online-Petition gestartet. Mehr Lehrer einzustellen statt Stellenkürzungen ist eine Forderung.
Aus Potsdam, Thorsten Südow. Auf einige Schülerinnen und Schüler im Havelland kommen im nächsten Schuljahr noch andere Probleme zu. Auf der Bahnstrecke Berlin-Hamburg wird ab August monatelang kein Zug fahren. Sanierung. Pendler können zur Not aufs Auto umsteigen, aber Kinder? RBB24-Reporterin Heike Schüler hat nachgehakt, wie die zur Schule kommen sollen.
Die 16-jährige Therese Dasse wohnt in Dahlgow-Döberitz und geht in Brieselang in die Hans-Klarkow-Gesamtschule. Das ist schon heute ein langer Schulweg.
Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen, dann kommt ein Bus um 7.10 Uhr und um 7.38 Uhr kommt dann meine Bahn aus Finkenkrug und dann fahre ich 5 Minuten nach Brieselang.
Sie schafft es in 40 Minuten, aber nur, weil der Regionalzug noch fährt. Nach den Sommerferien wird Therese wohl jeweils mehr als eine Stunde zur Schule brauchen.
Das wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich ja nicht immer hinbringen.
Sie ist eine von 100 Mitschülern, die täglich mit dem Regio kommen. In der Brieselanger Gesamtschule ist das gut jeder Vierte, rechnet Schulleiter Kai Neuse vor. Und wie wird's im neuen Schuljahr? Keine Ahnung, sagt er.
Ärgerlich ist schon, weil ich den Eltern keine Auskunft geben kann. Es gibt Anfragen hier auch von den zukünftigen Siebenklässlern, die gerne wissen möchten, wie das Kind zur Schule kommt.
Brieselangs Bürgermeisterin Katrin Neumann befasst sich seit 1,5 Jahren damit.
Der Stand ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen weiteren Umweg machen müssen über Wustermark.
Das ist jedenfalls der Plan von Bahn- und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Bürgermeisterin Neumann meint, das geht so nicht. Sie fordert gemeinsam mit anderen Bürgermeistern, dass die Bahn für die Schüler extra Busse einsetzen muss.
Also beim Schülerverkehr fühle ich mich noch gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich ein Thema, was seit Anfang an auf der Tagesordnung stand. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, wir gucken mal, wie es denn nach den Ferien so klappt.
Im Havelland sind insgesamt mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler von der Bahnsperrung direkt betroffen. Der VBB schreibt auf RBB-Anfrage, für den Schülerverkehr sei der Landkreis zuständig. Grundsätzlich schon, sagt auch Landrat Roger Lewandowski. Aber doch nicht, wenn die Bahn ihren Schienenweg wegen Bauarbeiten stilllegt.
Jetzt mal 2000 Schüler unterzubringen, wo man Busse zusätzlich beschaffen müsste, Fahrer beschaffen müsste. Und zwar nur für diesen Zeitraum, das ist was vermessen ist.
Und deshalb fordern er und die betroffenen Gemeinden immer weiter beim VBB, das Problem Schülerverkehr endlich zu klären.
Heike Schüler informierte aus dem Havelland. Landwirtschaft prägt die Prignitz in Nordbrandenburg. Überall werden Kartoffeln, Raps und Getreide angebaut. Junge Menschen kommen damit aber nur noch selten in Berührung. Wie vielfältig sie aber ist, haben Bauern heute beim 8. Tag der Landwirtschaft in Pritzwalk gezeigt. RBB24-Reporter Björn Hase Wendt.
Imposant steht der große grüne Traktor auf dem Hof des Agrarbetriebes Agravis. Jetzt gibt's für die Achtklässler eine Premiere. Sie dürfen selbst an Steuer. Roy Kieke erklärt noch fix die Technik.
Da unten, das rote ist Gas, hier ist Kupplung und das andere schwarze Doppelpedal ist Bremse. Ne? Starte mal rechts.
Und schon geht es los. Achtklässlerin Pia dreht ein paar Runden über den Betriebshof.
Also es war ein bisschen neu. Ich habe es noch nie gemacht. War mal spannend, das zu machen. Ja, also es ist alles modern gemacht da drin. Also war schön.
Berührungsängste mit der Landwirtschaft sollen heute genommen werden. An 12 Stationen für die Schüler des Pritzwerker Gymnasiums und der Oberschule. An einer wird zum Zwischenfruchtanbau informiert. Ein Stückchen weiter geht's um die Rinderhaltung und bei Tino Kerber um den Pflanzenschutz auf den Feldern. Hinter ihm steht die Pflanzenschutzspritze, ein riesiges Gefährt mit einem 5500 Liter Wassertank an Bord.
Sagen wir, die höchste Menge vom Pflanzenschutz, was wir haben, Frank, ungefähr 4 Liter, nicht 4 bis 5 Liter, auf dem Hektar. Und die geringste Menge sind 75 Milliliter.
Mit dem Aktionstag wollen die Prignitzer Betriebe die Jugend für die Berufe rund um die Landwirtschaft begeistern. Also vom Land- und Forstwirt über den Laboranten bis zum Landmaschinentechniker. Andreas Kiekback vom Kreisbauernverband.
Wir haben einen demografischen Wandel. Irgendwo ältere Mitarbeiter scheiden aus und jüngere müssen nachkommen. Man kann gewisse Prozesse vielleicht automatisieren. Trotzdem wird immer noch jemand gebraucht, der die Maschinen bedient, der sie überwacht, der sie wartet und der sich auch um die Tiere kümmert.
Bei den Schülern wie Sascha kommt der kompakte Einblick gut an. Aber ist die Landwirtschaft nun was für ihn?
Vielleicht muss noch gucken, wie es alles aussieht.
Noch hat er ja Zeit. Die Betriebe hoffen, dass zumindest der ein oder andere Schüler Gefallen gefunden hat und zum Beispiel zum Praktikum vorbeikommt.
Oder im Sommer zum Ferienjob. Die bieten nämlich viele Höfe an und ermöglichen Jugendlichen so einen Einblick. Aus Pritzwalk berichtete rbb24-Reporter Björn Hase-Wendt. The Boss kommt nach Berlin. Am Mittwoch wird das Olympiastadion zur Bühne für Bruce Springsteen und seine E Street Band. Und kaum zu glauben, einige Fans sind heute schon da, um einen Platz ganz vorne zu ergattern. Allerdings müssen sie da nicht 5 Tage lang lagern, beruhigt sie rbb24-Reporter David Donschen.
Die haben sich hier ein ausgeklügeltes System ausgedacht. Das Ganze nennt sich nämlich Roll Call. Und der funktioniert so, dass man sich hier 3-mal am Tag am Olympiator melden muss. Dafür haben Fans hier ein Pavillon aufgebaut. Unter dem sitzt unter anderem Michi in einem Campingstuhl. Michi hat ihre roten Haare unter einem Springsteen-Cappy versteckt. Und Michi ist schon auf 50 Konzerten des Bosses gewesen und hat hier diesen Roll Call, wie dieses Wartesystem eben heißt, organisiert. Dabei geht das Ganze damit los, dass man sich in eine Liste eintragen muss. Dann bekommt man eine Nummer auf die Hand geschrieben und muss dann hier entsprechend eben 3-mal täglich auftauchen, wie mir Michi gerade erklärt hat.
Aktuell 10 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr. Und mit diesen regelmäßigen Appellen, wie es ja übersetzt heißt, erarbeitet man sich dann den Platz vorne. Das muss man sich verdienen.
Ja, das muss man sich verdienen. Aber durch dieses System wird eben nicht gestritten. Das Ganze ist auch mit dem persönlichen Bodyguard von Bruce Springsteen abgesprochen. Der holt die Leute tatsächlich am Konzerttag auch früher ins Olympiastadion. Gut, 70 Leute stehen bislang auf der Liste und bis zu 900 können bei diesem Rollcall mitmachen, aber müssen dann auch 3-mal täglich hier auftauchen.
Oh, 3-mal täglich am Olympiastadion auftauchen, wer kann denn das schaffen?
Das sind Leute, die wie Jörg zum Beispiel aus Königs Wusterhausen ihren Jahresurlaub opfern. Der Jörg, der steht ja auch mit einem Tour-Shirt vom Boss unter diesem Pavillon, er ist Elektriker und er nimmt sich eben wochenlang frei, um beim Springsteen immer bei verschiedenen Konzerten auf seiner Tour ganz vorne zu stehen.
Mein Chef ist zum Glück Springsteen-Fan. Dadurch hat er eingesehen, dass ich diesmal viel hintereinander brauche, also fast 5 Wochen das Fall. Ja, ist wie gesagt eben die Energie, die rüberkommt. Wenn er auf der Bühne ist, dann stellt etwa da und wird eigentlich noch nie enttäuscht von uns. Sag mal, auch alle 94 Konzerte, die ich jetzt habe, noch nie enttäuscht von uns, sag mal, live.
Ja, 94 Konzerte. Aber nicht nur das Konzert lohnt sich, sondern auch das Warten. Hier wird zusammen gegrillt, hier wird in Erinnerung geschwelgt und abends gehen dann die Leute entweder ins Hotel oder nach Hause wie Jörg und freuen sich beim Einschlafen auf den Boss.
RBB24-Reporter David Donschen über den Roll Call für das Springsteen-Konzert. Das ist am Mittwoch im Olympiastadion Berlin. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören auch wie immer in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. In Höhe Kreuz Oranienburg liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Weiterhin gibt's Probleme auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau. Nach einem Unfall ist zwischen Schönefelder Kreuz und Niederlieme die linke Spur gesperrt. Es staut sich ab Rangsdorf sowie auf den Umfahrungen über Königs Wusterhausen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Baustellen
Stau. Sie benötigen bis zu 45 Minuten länger. Vorsicht, im Stau ist ein Fahrzeug liegen geblieben. In weiten Teilen Berlins fließt der Verkehr jetzt wieder normal. Recht voll ist es vor allem noch in Kreuzberg wegen der Sperrungen zum Karneval der Kulturen. In Weißensee ist die Berliner Allee nach einem Unfall zwischen Pistorius und Parkstraße stadteinwärts gesperrt. Ein Hinweis zur Brücke an der Wuhlheide. Nach letzten Informationen ist für 20 Uhr die Freigabe der gesamten Kreuzung geplant.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Abend. Der Bundestag hat über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Dabei ging es um den Nachzug von Angehörigen von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus. Innenminister Dobrindt will diesen Familiennachzug für 2 Jahre aussetzen. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Die sozialdemokratischen Redner machen in der Bundestagsdebatte klar, der SPD-Fraktion ist der Kompromiss mit der Union zum Familiennachzug schwer gefallen. Deutliche Kritik kommt von den Grünen und der Linkspartei. Sie nennen das Vorhaben unmenschlich und warnen vor den Folgen. Der AfD wiederum geht das Vorhaben der Regierung nicht weit genug.
Im Bundestag haben Grüne und Linke gefordert, dass der Mindestlohn auf 15 Euro erhöht wird. Die beiden Parteien haben getrennte Anträge dazu eingebracht. Aus dem Hauptstadtstudio Tim Aßmann.
Ein zu niedriger Mindestlohn vertiefe Gräben im Land, so die Position der Grünen. Für die Linke ist der Mindestlohn in seiner jetzigen Form ein Armutslohn. Aus Sicht der AfD wäre eine Erhöhung auf 15 Euro völlig überzogen und wirtschaftlich desaströs. Die SPD hält einen Mindestlohn von 15 Euro für notwendig, ist aber gegen eine Einflussnahme des Gesetzgebers. Auch CDU und CSU lehnen politische Vorgaben ab.
Gegen Unionsfraktionschef Spahn werden neue Vorwürfe wegen umstrittener Maskenbeschaffungen während der Corona-Pandemie erhoben. In einem internen Untersuchungsbericht heißt es, der frühere Bundesgesundheitsminister habe einer Firma aus seiner Heimat ohne Ausschreibung den Beschaffungsauftrag erteilt. Im Vorfeld habe es Widerstand aus dem Innenministerium und dem Corona-Krisenstab gegen die Vergabe gegeben. Spahn habe sich darüber hinweggesetzt, zitieren NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus dem Bericht. Dem Bund entstand dadurch mutmaßlich ein Milliardenschaden. Russland stellt die jüngsten schweren Drohnenangriffe auf die Ukraine als Vergeltung dar. Aus dem Verteidigungsministerium heißt es, die Attacken seien die Antwort auf terroristische Akte des Kiewer Regimes. Der Ukraine war zuletzt ein Angriff auf russische Langstreckenbomber gelungen. Außerdem wurden Sabotageakte auf Brücken verübt. Russland hat in der vergangenen Nacht die Ukraine mit mehr als 450 Drohnen und Raketen angegriffen. Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Lorenz Theo, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig.
In Berlin hat das Straßenfest zum Karneval der Kulturen begonnen. Die Feier rund um den Kreuzberger Blücherplatz dauert bis Pfingstmontag. Es gibt Musik, Theater und Vorstellungen hunderter Künstlerinnen und Künstler. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr wegen Bauarbeiten zum ersten Mal in Friedrichshain statt. Bundespräsident Steinmeier hat den Schriftsteller Thomas Mann zu dessen 150. Geburtstag gewürdigt. Bei einem Festakt in Manns Heimatstadt Lübeck erinnerte Steinmeier an dessen Einsatz für die Demokratie. Die aktuelle Botschaft des Literatur-Nobelpreisträgers sei, die Demokratie bleibe nur, wenn sie verteidigt werde. Steinmeier verwies auch auf die großen Werke Manns, etwa den Zauberberg oder die Buddenbrooks. Anlässlich des Jubiläums wurde heute in Lübeck eine Thomas-Mann-Ausstellung eröffnet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Nachts meist trocken bei 15 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 22, in Stechlin 20 Grad. Morgen wechselhaft, teilweise mit kräftigen Schauern bei 20 bis 24 Grad. Die Zeit? 19.34 Uhr.
rbb24 Inforadio Podcast.
Saisonales Biogemüse, Urlaubsreisen ohne Fliegen, ein Kühlschrank mit guter Energieeffizienz.
Klingt gut für die Umwelt, ist nachhaltig, ist aber in Deutschland vor allem eins, nicht mehr so wichtig. Der Nachhaltigkeitsindex zeigt, die Deutschen wollen ihr Geld im Schnitt weniger nachhaltig ausgeben. Mit der HR-Wirtschaftsjournalistin Anke Heinhaus gehen wir der Frage nach, woran das liegen könnte. Mit ihr schauen wir hinter die Zahlen vom Nachhaltigkeitsindex und auf das kollektive Empfinden. Haben die Deutschen keine Lust mehr auf Nachhaltigkeit? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Anke.
Hallo. Bei der Julia Wardin waren wir im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die hat den Unverpacktladen Emmas Erben. Seit 5 Jahren führt sie den.
So, das war's. 11,56 Euro werden das.
Okay, bitte. Geht das mit Karte?
Das Müsli, die Zahnpasta sogar, das Spülmittel, das Waschpulver, es ist alles offen, steht's da, also es ist schön abgefüllt in Gläsern. Da muss der Konsument sich selber seine Verpackungen von zu Hause mitbringen, also zum Beispiel Gläser oder Tupperdosen. Und dann geht man in diesen Laden und muss sich alles selber abfüllen und spart damit immens an Verpackung.
Wenn man es aber mal kennengelernt hat, also wenn man sich diese Freiheit mal erlaubt, so viel von dem Produkt nur zu kaufen, was man wirklich braucht, dann möchte man die Freiheit eigentlich auch nicht mehr missen.
Während Corona hat das einen riesigen Boom erlebt.
Vor und während Corona war tatsächlich eine gute Zeit für die Unverpacktläden. Und ich denke, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhing, dass ja vieles nicht möglich war und dass man so ein bisschen das Einkaufen auch mehr zelebriert hat, weil es eine Möglichkeit war, rauszukommen, weil es schön war.
Als Corona vorbei war und alles wieder so schnelllebig wurde, sind die Leute weggeblieben. Also es kamen immer weniger Kunden und sie muss jetzt leider auch schließen.
Man hat einfach anders gerechnet in 2022. War die Lage so und so gut. Dann haben viele auch aufgemacht und jetzt ist da halt so ein Einbruch da. Ich glaube, es war halt einfach von sehr hoch, fällt man jetzt halt einfach sehr tief.
Also die wurde auch von dieser Welle erfasst und hat jetzt noch bis Mitte Juni geöffnet. Aber sie sieht es nicht als Niederlage, sondern sie freut sich einfach, dass sie zumindest in den 5 Jahren vielen Menschen das Umweltbewusstsein näher bringen konnte.
Ich weiß, wie viel Müll in den 5 Jahren eingespart wurde, weil es den Laden gibt und wie sehr ich auch dazu beitragen konnte mit dem Laden, dass die Kunden so ein ganz anderes Verständnis bekommen haben für abfallfrei oder umweltbewusstes Einkaufen.
Sie hofft einfach, dass viele Leute dranbleiben, die ihren Laden besucht haben. Aber es waren eben leider am Ende nicht mehr genug.
Gibt's da Zahlen zu, wie viele solcher Unverpacktläden zumachen mussten, wie der, von dem du uns gerade erzählt hast?
Also die Zahlen wurden von dem Verband der Unverpacktläden das erste Mal 2021 erhoben. Da waren es 269 Läden, ging dann 2022 auf 375 hoch, weil es einfach so sehr nachgefragt wurde von den Konsumenten und die da so gerne hingegangen sind. Und jetzt in diesem Jahr aktuell, 2025, sind es nur noch 169. Also es ist ungefähr die Hälfte musste wieder schließen.
Also Nachhaltigkeit zieht offenbar nicht mehr so sehr, zumindest bei dieser Art von Läden. Lass uns das mal genauer anschauen, Anke. Warum das Thema Nachhaltigkeit in Deutschland an Bedeutung verloren hat, das sagt nämlich auch zum Beispiel der ARD-Deutschland-Trend aus dem Dezember 2024.
Als wir wissen wollten, was sind denn die wichtigsten Probleme, die mit Blick auf die Bundestagswahl bearbeitet werden müssen, ist es nicht erstaunlich, dass auch hier das Thema Wirtschaft an erster Stelle kam. Nämlich mit 45% der Nennungen. Umwelt- und Klimaschutz, ganz interessant, das war bei der vergangenen Wahl an Platz 1, jetzt nur noch Platz 12, minus 21 Punkte, also wirklich nach hinten gerutscht an Platz 4 hier.
Und es gibt auch Zahlen vom Umweltbundesamt, die deuten in eine ähnliche Richtung. Ist das Thema Nachhaltigkeit den Deutschen jetzt nicht mehr wichtig?
Im Gegenteil, also die Befragten finden sogar, dass Politik, Wirtschaft und die Verbraucher zu wenig für den Klimaschutz machen. Es haben sich allerdings die Prioritäten verschoben. Also es hat immer noch eine enorme Bedeutung. Aber Es steht im Moment einfach die Wirtschaft im Vordergrund.
Wir wollten wissen, wie Sie aktuell die wirtschaftliche Lage in Deutschland beurteilen. Und da sagen tatsächlich nur 16%, die ist gut.
Also zum Beispiel, dass viel mehr auf den Preis und auf Angebote geachtet wird, einfach weil das ganze Leben so teuer geworden ist.
50%, also jeder Zweite sagt, ich mache mir Sorgen um stark steigende Preise, dass ich möglicherweise Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Oder fast genauso viele, 49%, dass ich Geldprobleme im Alter bekommen kann.
Das hat einfach damit zu tun, dass es im Moment sehr viele Krisen gibt. Die Leute haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Die Inflation, die Kriege, also die haben jetzt eher so die Schwerpunkte auf wirtschaftliche Aspekte.
Geht es nach den Befragten im Politbarometer? Sollte sich die künftige Bundesregierung erst um die Wirtschaft kümmern, dann um Soziales. Die Themen Asyl, Flüchtlinge, Verteidigung und Klimapolitik halten vergleichsweise wenige für vorrangig.
Die Themen, die verstärkt in den Medien sind, die kommen eben auch mehr bei den Menschen an. Und es sind eben im Moment sehr, sehr viele Krisen. Und deswegen steht eben im Moment Gesundheit, Sicherheit und solche Themen und eben auch die Wirtschaft, der eigene Arbeitsplatz, die sind den Menschen eben näher im Moment, weil sie eben erstmal auf sich selber schauen wollen und müssen.
Vor ein paar Wochen kam jetzt eine Erhebung raus, der Nachhaltigkeitsindex. Der misst, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist beim Thema Nachhaltigkeit und was das für konkrete Auswirkungen hat auf das Kaufverhalten. Was sind da die Ergebnisse?
Also es geht vor allem um Kaufentscheidungen. Wie wichtig ist der Nachhaltigkeitsaspekt, wenn Sie Sachen kaufen? Das können Lebensmittel sein, die Sie jeden Tag kaufen. Das können aber auch größere Anschaffungen sein, zum Beispiel bei Flugreisen, ob Sie bereit sind, den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Oder es geht um Energieeffizienz. Oder es geht auch jetzt zum Beispiel bei den Alltagsprodukten um regionale Produkte, ob Sie bereit sind, regionale Produkte zu kaufen und dafür eben auch einen höheren Preis zu bezahlen. Also solche Sachen werden da abgefragt. Und hier ist der Wert der Nachhaltigkeit, dass darauf eben nicht mehr so viel geachtet wird. Dieser Wert ist gesunken und ist jetzt Anfang diesen Jahres, hat er wirklich ein Rekordtief erreicht. Also zum Beispiel, dass jetzt viel mehr auf den Preis und auf Angebote geachtet wird, einfach weil das ganze Leben so teuer geworden ist.
Ja, dieser Nachhaltigkeitsindex, der wird erhoben von einem amerikanischen Unternehmen, das heißt Nielsen IQ, und analysiert weltweit Verbraucherdaten. Wie machen die das?
Also das Unternehmen führt jedes Jahr Befragungen durch. Die ersten Werte dafür wurden 2022 erhoben. Das ist das sogenannte Basisjahr. Dem hat man 100 Punkte gegeben. Und während der Pandemie erlebte dann die Nachhaltigkeit einen regelrechten Höhenflug. Also mit geschlossenen Geschäften, mehr Zeit in der Natur und wenigen Reisemöglichkeiten. Und da haben viele Menschen begonnen, bewusster zu konsumieren. Und der Wert hat in dieser Zeit sogar mehr als 105 Punkte erreicht. Und dann mit Ende der Pandemie ist es kontinuierlich wieder gesunken und hat jetzt Anfang diesen Jahres eben ein Rekordtief von 91 Punkten erreicht. Man kann es auch anders ausdrücken. Also vor Covid gaben noch 34% der Deutschen an, dass sie gerne Opfer für den Klimaschutz bringen. Und 2024 sind das jetzt nur noch 24%, also 10 Prozentpunkte weniger.
Okay, also die Umfrage bewertet, wie wichtig Konsumenten beim Einkaufen das Thema Nachhaltigkeit ist und jetzt nicht, wie nachhaltig die Kaufentscheidungen dann tatsächlich sind. Wo gibt's da konkret Veränderungen, wofür Leute jetzt Geld ausgeben?
Vor allem die Pauschalreisen, die erleben gerade einen regelrechten Boom. Also es gibt jetzt von Holiday Check eine Erhebung. Die Hälfte aller Buchungen sind im Moment Pauschalreisen. Und auch die Anzahl der Flüge steigt kontinuierlich. Die liegen noch ein bisschen unter dem Vor-Corona-Wert. Also im vergangenen Jahr lagen die bei 41 Millionen. Aber die werden sie in diesem Jahr auch auf jeden Fall knacken. Und ich habe auch mit einem Reisebüro gesprochen, die nachhaltige Reisen verkaufen. Und die haben mir gesagt, dass die Nachfrage wirklich stark gesunken ist. Also dass die Menschen zum Beispiel auch nicht mehr bereit sind, diesen CO2-Ausgleich beim Fliegen zu bezahlen.
Ja, also diesen freiwilligen Betrag, den man zusätzlich zum Flugpreis zahlen kann, damit kann man dann, so wird es zumindest beworben, das durch den Flug verbrauchte CO2 ausgleichen durch nachhaltige Projekte, die man damit unterstützt. Welche Bereiche neben Reisen betrifft diese Konsumstimmung denn noch?
Seit vielen Jahren gilt der Biomarkt als größter Wachstumsbereich bei den Lebensmitteln. Die Absatzzahlen sind beständig nach oben gegangen, bis zum Beginn von Putins Angriffskrieg in der Ukraine.
Also jetzt zum Beispiel im Unverpacktladen habe ich es gesehen. Das ist eben alles Bio, ne, Demeter und alles aus der Region. Und jetzt nur mal mein Beispiel Müsli. Da habe ich dann für so ein Glas Müsli, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel da drin war, habe ich aber 8 € bezahlt. Und so eine Packung Müsli im Supermarkt kostet mich, wenn es im Angebot ist, 2,45 €. Wenn es nicht im Angebot ist, 3,99 € zum Beispiel. Das sind natürlich Riesenpreisunterschiede, die sich eben im Portemonnaie bemerkbar machen.
Das Einkaufen, das ist etwas so ein notwendiges Übel im Alltag, wo es einfach schnell gehen muss und was so schnell wie möglich und so günstig wie möglich erledigt werden muss. So ist es aktuell, glaube ich, wieder.
Aber es ist halt auch echt aufwendig. Ich habe es probiert. Ich bin dann mit Gläsern dahin, wollte dann mein Müsli abfüllen. Vom Supermarkt ist man es ja gewöhnt, dass es in 750-Gramm-Packungen direkt griffbereit im Regal steht. Da musste ich dann erstmal mein Glas wiegen, die Tara abziehen und dann eben zu dem entsprechenden Müsli gehen, mein Glas abfüllen. Ich wusste nicht, welche Menge da drin war. Und das ist eben sehr, sehr aufwendig. Ne? Was im Supermarkt Eingriff bedeutet, ist in so einem Unverpacktladen, sind das 3 Griffe.
Das Konzept ist vielleicht auch zu sperrig für die Konsumenten. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber man hat eben diesen Schritt, bis man in eine neue Routine findet, den man gehen muss. Und im Moment ist dieser Schritt für viele einfach so nicht machbar offensichtlich.
Da kommt dann einmal die Wirtschaftlichkeit, aber eben auch die Bequemlichkeit ins Spiel.
Mhm. Ja, Bequemlichkeit, inwiefern hat die sich verändert? Also als Konsument möchte ich es ja eigentlich immer besonders bequem haben.
Genau, wir haben mit der Macherin der Studie gesprochen. Das ist die Nachhaltigkeitsexpertin Petra Sübtitz.
Während Corona hatten wir so eine Sondersituation. Die Menschen haben viel Zeit zu Hause verbracht. Man hatte viel Zeit. Man ist auch in die Natur gegangen. Also das war so eine ganz besondere Situation. Und das hat dem ganzen Thema Nachhaltigkeit natürlich auch so einen Boost gegeben.
Und als dann alles wieder zurückkam, jeder wieder am Leben teilhaben konnte, jeder wieder vielleicht Angst hatte, irgendwas zu verpassen, sind alle wieder losgerannt und haben dann eben diese Langsamkeit, die ist dann eben so ein bisschen verloren gegangen.
Fast 1/4 der Menschen sagen beispielsweise, dass sie einfach zu beschäftigt sind, um nachhaltig zu leben.
Dass Nachhaltigkeit eben auch anstrengend ist, ne? Dass das eben viel Zeit in Anspruch nimmt. Also man bringt heute nicht mehr so gerne persönliche Opfer dafür. Es muss auch Spaß machen, es muss einem Freude bringen und man möchte sich dafür aber nicht mehr unbedingt einschränken. Also wie gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht raus, aber die Prioritäten haben sich eben dahingegen verschoben, dass sie ihr Leben organisiert bekommen.
Ja, rund ums Thema Nachhaltigkeit, da hat Deutschland ja das große Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Also nicht mehr CO2-Emissionen auszustoßen, als kompensiert werden können. Welche Relevanz hat da eigentlich so ein individuelles Konsumverhalten für dieses Ziel?
Also es sagen ja viele, was nützt es jetzt, wenn ich beim Obst auf die Plastiktüte verzichte? Das nützt niemanden was. Also ich alleine kann doch eh nichts ausrichten. Und wenn der Flieger voll besetzt nach New York fliegt, warum soll ich da nicht mitfliegen können? Ja, also die Konsumenten, die verlangen schon von der Wirtschaft und auch von der Politik, dass eben mehr geregelt wird.
Etwa die Hälfte der Deutschen hält Umwelt- und Klimaschutz nach wie vor für wichtig. Laut der Studienergebnisse finden die meisten, dass Politik, Bevölkerung sowie Industrie und Wirtschaft zu wenig für Umwelt- und Klimaschutz unternehmen. Nur 28% glauben, die Bundesregierung würde das Thema ausreichend bearbeiten.
Also sie wollen schon selber dazu beitragen, aber eben nicht als Individuum, sondern es muss schon so mehr vom großen Ganzen kommen. Und wahrscheinlich muss leider dann doch die Politik eben doch mehr eingreifen, weil eben viele sagen, ich alleine kann doch eh nichts ausrichten.
Auch wenn für viele Umwelt- und Klimaschutz nicht mehr ganz oben stehen, kommt das Umweltbundesamt auf eine 90-prozentige Zustimmung, wenn es darum geht, dass das Thema weiter eine wichtige Rolle spielt. Der geringere Stellenwert bedeutet außerdem nicht, dass die Befragten gegen Klimaschutzmaßnahmen seien. Im Gegenteil. Laut der Studienergebnisse finden die meisten, dass Politik, Bevölkerung sowie Industrie und Wirtschaft zu wenig für Umwelt- und Klimaschutz unternehmen. Nur 28% glauben, die Bundesregierung würde das Thema ausreichend bearbeiten. Allerdings schwindet bei den meisten Menschen die Zuversicht, dass Deutschland die Folgen des Klimawandels in den Griff bekommt.
Aber ich finde schon, dass die sehr viel verändern können. Wenn die jetzt einfach das viel mehr nachfragen würden, dann könnte natürlich viel verändert werden. Aber natürlich muss das Gros auch von den Unternehmen kommen. Die müssen bereit sein, eben nachhaltig zu wirtschaften. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Unternehmen da alle überhaupt kein Interesse dran haben. Das überhaupt nicht. Aber wenn die Konsumenten das viel mehr nachfragen würden, würde dann ja auch ein entsprechendes Angebot geschaffen. Das sieht man ja zum Beispiel bei den Reisen, ne? Jetzt werden Pauschalreisen, Kreuzfahrten werden wahnsinnig dieses Jahr nachgefragt.
Und Kreuzfahrten sind ja sonst in der Kritik, weil die nämlich ziemlich umweltschädlich sind, allein durch die Emissionen von so einem Schiff, ne?
Genau. Dieses Jahr gibt's wieder ein neues Rekordjahr bei der Nachfrage von Kreuzfahrten. Und klar, dann bauen die Reedereien neue Schiffe, die noch größer und noch spektakulärer sind und noch mehr Menschen mitnehmen können. Und deswegen, es muss sich schon auch auf Verbraucherseite was ändern. Die Gen Z zum Beispiel, die beschäftigt sich mehr mit Tierwohl oder mit dem veganen Markt, also mit veganer Ernährung. Und deswegen wächst der vegane Markt im Moment wahnsinnig, weil er eben auch immer mehr nachgefragt wird. Weil eben der Gen Z, die jetzt so langsam in das zahlungskräftige Alter kommen, die fragen solche Produkte mehr nach als zum Beispiel die Babyboomer. Bei denen muss schon auch noch der Preis stimmen. Das zeigt zum Beispiel, dass im Discount die Bioprodukte sehr viel stärker nachgefragt werden als jetzt in einem Reformhaus oder in einem rein Bio-Supermarkt. Aber deswegen wächst eben auch das Angebot an Bioprodukten und an veganen Produkten.
Also Konsumentscheidungen, das sieht man daran, können schon auch echte Folgen haben. Dass die Stimmung in Sachen nachhaltiges Einkaufen gerade so ist, wie sie ist. Meinst du, das könnte sich auch wieder ändern? Und wenn ja, was müsste dafür passieren?
Das wird sich wieder ändern, wenn auch die nachhaltigen Produkte besser in den Alltag integriert werden können. Also wenn das einfacher ist, ne? Wenn das bequemer ist. Also wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, auf etwas verzichten zu müssen. Ist ein Beispiel jetzt das Reisebüro, in dem ich war.
Wir bieten fast ausschließlich Fernreisen an. Ist natürlich die Klimakompensation absolutes Muss. Aber darüber hinaus geht es halt auch darum, dass ich vielleicht keine Kreuzfahrt mache, keinen All-Inclusive-Urlaub mache. Auch wenn sich das vielleicht erstmal sehr gemütlich anfühlt oder sehr, sehr einfach ist zu buchen. Die Wertschöpfung soll ja im Land bleiben.
Und sie macht den Leuten andere Reisen viel schmackhafter und sagt, da kannst du viel mehr erleben. Wenn du jetzt in ein Hotel fährst, erlebst du nichts. Da liegst du am Pool, kämpfst um die Handtücher, abends vielleicht um die Bolognese am Buffet. Ich empfehle dir lieber hier dieses kleine inhabergeführte Hotel. Und sie sagt zum Beispiel, das gelingt dir bei fast jedem, weil die Leute eben merken, nicht alles ist anstrengender und auch nicht teurer.
Wir sehen auch so ein bisschen unsere Aufgabe darin, die Menschen auf neue Ideen zu bringen. Also ich hatte jetzt kürzlich eine Familie in der Videoberatung, die wollten eine Kreuzfahrt machen. Jetzt macht die ganze Familie einen Segeltörn, ja? Super nachhaltig und passt perfekt und ich denke, sie werden dann einen wunderschönen Urlaub haben.
Man muss sich nur darauf einlassen und solche Menschen, auch wie die Julia Badin zum Beispiel aus dem Unverpacktladen, die macht es genauso. Die hat gesagt, mit dem Unverpacktladen hat man die Leute überfordert. Ja, die sind da reingekommen, mussten ihre Töpfe, Gläser und Packungen mitnehmen und alles selber abfüllen.
Das Konzept hat sich als nicht ganz erfolgreich hier für diesen Standort herausgestellt. Aber das Konzept der Nachhaltigkeit oder des nachhaltigen Einkaufens, des Bio-Einkaufens, ist meines Erachtens so wichtig wie eh und je.
Und die hat jetzt gesagt, sie möchte auf ein anderes Konzept gehen und das teilen. Also dass in ihrem neuen Laden, das schon alles bio ist und regional, aber dass sie eben auch verpackte Sachen anbietet. Dass die Menschen, die reinkommen, selber entscheiden können, ob sie jetzt die Packung nehmen. Da steht der Preis drauf und da wissen sie, was das kostet und müssen eben nicht noch selbst abfüllen. Oder sie werden dann eben langsam an das Thema Nachhaltigkeit reingeführt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man nicht so mit der Holzhammer-Methode rangeht, sondern dass man die Leute eben langsam ranführt und langsam von diesen nachhaltigen Aspekten überzeugt.
Es gibt da so einen schönen Spruch, der sagt so sinngemäß, wir brauchen nicht wenige Menschen, die Nachhaltigkeit perfekt leben, sondern wir brauchen sehr, sehr viele Menschen, die es nicht perfekt leben.
Wichtig ist einfach, das den Leuten wieder schmackhaft zu machen und dem Ganzen so ein bisschen eine Leichtigkeit zu geben.
Anke, wie schätzt du das ein? Wie geht's weiter in den nächsten Jahren in Deutschland mit nachhaltigem Reisen, mit nachhaltigem Einkaufen, also mit dem Thema nachhaltiger Konsum im Ganzen?
Die aktuellen Zahlen von Nielsen IQ, die sind jetzt rausgekommen und die zeigen eine ganz leichte Tendenz, dass die Leute jetzt doch wieder ein bisschen mehr bereit sind, gerade bei Großanschaffungen auf nachhaltige Aspekte zu achten. Dazu habe ich auch mit der Macherin der Studie gesprochen. Das ist die Nachhaltigkeitsexpertin von Nielsen IQ, Petra Süptitz.
Inzwischen sehen wir eben aber auch, dass sich das Konsumklima wieder erholt und die Anschaffungsneigung wieder steigt und die Menschen auch wieder eher bereit sind, mehr Geld auszugeben für nachhaltige Anschaffung.
Zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, dass sowas dann wieder mehr in Fokus rückt. Oder ein Auto, dass jetzt vielleicht doch wieder mehr auf das E-Auto geachtet wird. Also es gibt wirklich diese leichte Tendenz nach oben. Und da sagen sie eben, das hängt eben auch so ein bisschen mit der Inflation zusammen, ne? Dass die zurückgegangen ist.
Welche Entscheidungen könnten denn Unternehmen und Politik treffen, um das Konsumverhalten in Deutschland nachhaltiger zu machen?
Die Unternehmen können ihr Marketing wieder mehr den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen und können das so den Menschen schmackhafter machen oder können sich so wieder so ein bisschen in den Köpfen der Menschen festbrennen. Und die Politik kann eben auch mit Förderung zusätzliche Anreize schaffen, dass man eben in Nachhaltigkeit investiert. Weil es sind ja große Investitionen, die man teilweise tätigt, sei es jetzt das E-Auto oder die Photovoltaikanlage. Und da, glaube ich, gibt es einem so ein bisschen Push eben, wenn es entsprechende Fördergelder gibt. Und ich glaube, damit kann man eben auch sehr viel steuern.
Anke, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
In der heutigen Folge hat Anke Heinhaus vom HR recherchiert zur aktuellen Stimmungslage in Deutschland in Sachen Nachhaltigkeit und nachhaltigem Einkaufen. Ihren Film für das Marktmagazin Max findet ihr in der ARD Mediathek. Da seht ihr auch noch ein bisschen mehr zu dem nachhaltigen Reisebüro, das Anke besucht hat. Den Link dazu packen wir euch nochmal in die Shownotes dieser Folge. Autor dieser Folge ist Niklas Münch, mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Christiane Gehäuser-Kamm, Viktor Weresch, Adele Messmer, Fabian Zweck und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Sparen bei der Kultur. Massive Kürzungen bedrohen Berlins musikalische Vielfalt. Von der freien Szene bis zu den großen Bühnen. Gefährdet das Berlins Status als Musikmetropole? Wie soll es weitergehen mit Chören, Orchestern und Clubs? Darüber diskutiert Harald Asel mit der neuen Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson und weiteren Gästen. Am kommenden Dienstag um 18 Uhr im Humboldt-Forum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Weiterhin gibt es Probleme auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Spreeau. Nach einem Unfall ist zwischen Schönefelder Kreuz und Niederlehme die linke Spur gesperrt und es staut sich ab Rangsdorf sowie auf den Umfahrungen über Wildau, Niederlehme und Königs Wusterhausen. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Liest Baustellenstau. Sie benötigen bis zu 45 Minuten länger. Zum Stadtverkehr Berlin. In Weißensee ist die Berliner Allee nach einem Unfall zwischen Pistorius und Parkstraße stadteinwärts gesperrt. Zur S-Bahn von heute 22 Uhr bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse. Zur Regionalbahn. Der Zugverkehr der Linie RE1 ist für gut 2 Wochen zwischen Brandenburg und Potsdam unterbrochen. Dafür fahren Busse. Und unseren Verkehrsservice gibt's auch in der RBB24 Inforadio App.
RBB24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Stundenlange Einschläge mitten in Kiew. Russland hat die ukrainische Hauptstadt in der vergangenen Nacht massiv aus der Luft angegriffen. Viele Menschen flüchteten in U-Bahn-Stationen oder Keller. Es gab mindestens 3 Tote und zahlreiche Verletzte. Auch aus anderen Landesteilen werden Schäden gemeldet. Es war eine der schwersten Attacken seit Beginn des russischen Überfalls vor mehr als 3 Jahren.
Ein Feuerball in der Nacht über Kiew. Dann, kurz verzögert, das Geräusch der Explosion. Die ukrainische Hauptstadt wird kombiniert angegriffen. Mit russischen Raketen und Kamikaze-Drohnen aus unterschiedlichen Richtungen. Die ukrainische Flugabwehr versucht, die Geschosse abzuwehren. Aber einige Drohnen und Raketen schlagen ein. So wie in dieses Apartment-Hochhaus. Anwohner suchen Schutz in der Tiefgarage. Ich habe das Geräusch der Drohnen gehört, dann ist mein Vater zu mir gerannt, dann gab es eine sehr laute Explosion. Ehrlich gesagt, mein ganzes Leben ist an mir vorbeigezogen. Ukrainischen Behörden zufolge gab es mehrere Tote. Viele Verletzte wurden aus den Trümmern gerettet.
Die Aufräumarbeiten hier in Kiew haben schon am Morgen begonnen, aber es war nicht nur ein Angriff auf Kiew, sondern auch auf viele andere Städte im ganzen Land, laut der ukrainischen Luftwaffe mit über 450 russischen Drohnen und Raketen.
Zum wiederholten Male beschießt Russland in seinem Angriffskrieg Wohnhäuser und zivile Infrastruktur. Am Sonntag hatte die Ukraine mit mehreren Überraschungsangriffen Militärflugplätze tief im russischen Hinterland getroffen. Zivile Opfer gab es dabei keine, wie auch Moskau bestätigt hat. Dennoch nutzt Moskau diese Angriffe heute und verbreitet erneut eine seit dem russischen Überfall oft wiederholte Erzählung, die eigenen Angriffe würden lediglich auf ukrainische Aktionen reagieren. Und was ganz besonders für die nächtlichen Luftschläge gilt, das ist eine Antwort auf die Terrorattacken des Regimes in Kiew. In Kiew gehen die Aufräumarbeiten weiter und die Menschen blicken